Heute senden wir eine Aufzeichnung des Netzwerk Ellas, das Huschke Mau und Sophie am 15. Februar im Kofra vorgestellt haben. Das Netzwerk Ella ist für Frauen in- und ausgestiegen aus der Prostitution und hat die Internetseite netzwerk-ella.de. Aus den Zielen des Netzwerks Ella: Wir sind Frauen, die in der Prostitution waren oder noch sind. Wir verstehen uns als solidarisch mit allen anderen Frauen, auf die das zutrifft. Aber wir distanzieren uns von den Interessen jener, die von der Prostitution anderer profitieren. Wir nehmen Prostitution als sexuelle Gewalt wahr und setzen uns dafür ein, dass dies anerkannt wird. Prostitution ist keine Dienstleistung und kein Beruf, sondern Ursache und Auswirkung eines ungerechten Geschlechterverhältnisses. Deswegen folgen wir dem abolitionistischen Kurs, gegen Prostitution, aber für Prostituierte zu agieren. Prostitution ist sexuelle Gewalt. Deswegen ist es richtig, diejenigen, die diese Gewalt ausüben, in die Verantwortung zu nehmen. Eine freie Bestrafung ist die logische Folgerung.
Ich bin die Huschke und das ist Sophie. Und ich freue mich ganz doll, hier heute das Netzwerk Ella vorstellen zu können. Ich würde jetzt einfach ganz kurz 10, 15 Minuten was zum Netzwerk Ella sagen, wer wir so sind und was wir so machen. Und dann der Sophie das Wort überlassen. Wir sind also eine Aktivistinnengruppe, wo nur Frauen rein dürfen, die in der Prostitution waren oder noch sind. Das ist mir ganz wichtig, dass wir mit Frauen, die noch in der Prostitution sind, im Gespräch bleiben, weil wir natürlich auch unsere politischen Ziele mit ihnen absprechen. Und unser Ziel ist es nicht, irgendjemanden aus der Prostitution im Stich zu lassen. Also wir wollen keine Gesetzgebung, die zum Beispiel Aussteigerinnen nützt, aber Frauen in der Prostitution das Leben noch schwerer macht. Wir definieren uns als unabhängige Interessenvertretung. Wir sind nicht konfessionell gebunden, nicht politisch. Also wir haben natürlich alle unsere politischen Interessen und manche von uns haben auch einen Glauben, aber uns eint, dass wir Prostitution als sexuelle Gewalt definieren und daraus schlussfolgern wir dann natürlich die Forderung nach dem nordischen Modell, weil das die einzig logische Konsequenz ist. Ja, wenn Prostitution sexuelle Gewalt ist, dann bestraft man den Täter, entkriminalisiert die Opfer und sorgt für Ausstiegsberatungsstellen. Wir haben nur eine Anbindung, das ist da an den Verein Alarm in Gießen. Wir dürfen das Spendenkonto nutzen. Das hat einfach den Grund, dass wir als Aussteigerinnen natürlich finden, dass unsere Namen und Adressen und Daten sensibles Material sind und wir ungern ein Konto eröffnen wollen, das wir dann ins Internet stellen, wo dann jeder irgendeinen Namen lesen kann. Genau dort dürfen wir unsere Spendengelder also sozusagen parken. Uns gibt es seit fast über einem Jahr. Wir haben eine Homepage und einen Facebook-Zugang und einen Twitter-Zugang. Zudem also haben auch mehrere Frauen von uns die Passwörter. Also wir agieren da unabhängig voneinander. Wenn jemand was posten will, dann postet das. So. Wir funktionieren so, dass wir ein Forum haben, in dem wir uns austauschen können. Das war mir ganz wichtig, dass wir so einen geschützten Raum haben, wo wir ganz offen und ehrlich miteinander sprechen können und wo wir, also auch ohne, dass sich eine Frau dort mit Klarnamen vor anderen Aussteigerinnen outen muss. Die Hemmschwelle ist also niedrigschwellig, genau. Also wenn man einmal drin ist im Forum, man muss dann natürlich vorher mit mir telefonieren oder muss auf Empfehlung reinkommen, damit wir nicht unterwandert werden. Wenn man einmal drin ist, kann man auch eigentlich alles sagen. Teilweise kennen wir uns auch persönlich oder knüpfen unabhängig voneinander über das Forum miteinander Kontakt, telefonieren miteinander oder treffen uns. Und jetzt gerade sind wir 14 oder 15 Frauen im Forum. Das bedeutet aber nicht, dass ständig alle aktiv sind. Also wir haben ganz viele, die gerade in einer Notsituation sind, die sich im Forum anmelden, sich mal kurz auskotzen oder Hilfe holen und dann wieder eine Weile abtauchen. Oder welche, die kurz politisch aktiv sind, dann aber eine Pause brauchen, weil man eben auch nie jeden Tag sich mit dem Thema auseinandersetzen kann. Ich kenne das auch, mich kotzt es auch manchmal an, immer in meinem eigenen Trauma rumzuwühlen. Und manchmal braucht man einfach eine Pause. Und ist auch keine Bedingung, politisch aktiv zu werden. Also wer bei uns ist, muss nie politisch aktiv werden. Es ist auch total in Ordnung, nur das Forum zu nutzen. Warum haben wir uns gegründet? Also das sind drei Gründe, also drei Punkte, die ich damit verfolgen wollte. Das erste ist, dass ich finde, dass es eine Gruppe von Aussteigerinnen braucht, um das nordische Modell durchzusetzen. Denn es geht ja schließlich um uns. Also sollten wir, finde ich, in der Bewegung auch einen großen Platz einnehmen. Und das können wir eben am besten, wenn wir nicht Einzelkämpferinnen sind, sondern uns zusammenschließen. Und diese Gruppe sollte eben von niemandem benutzt werden können. Also weder so wie beim BESD, dass Bordellbetreiberinnen mit drin sind, die die Interessenlage dann verfälschen, noch irgendwelche anders gearteten Organisationen, wo Aussteigerinnen drin sein können und die dann eine eigene Agenda haben. Also für uns ist ganz wichtig, dass wir unsere eigenen Ziele formulieren können und die auch radikal formulieren können und dass das sauber bleibt, dass wir keine Kompromisse eingehen müssen. Also dass wir zum Beispiel nicht alleine in einer Organisation sind, die sagt, ja, Prostitution ist schlecht, jetzt lass mal gegen Prostitution vorgehen, indem wir sie regulieren oder verbieten, weil wir als prostituierte Frauen dann eben sagen müssen, das ist schlecht für uns. Regulierung oder Verbot, wir wollen keine Geldbußen, wir wollen, dass der Ausstieg barrierefrei geschieht und nie eine Vorstrafe nach der anderen kassieren. Das hilft uns ja nie beim Ausstieg. Genau, also wir wollen unsere eigenen Ziele haben und die sollten nicht verwässert werden. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir natürlich irgendwie auch als Selbsthilfegruppe fungieren. Und das Bemerkenswerte ist, dass obwohl wir wir sind keine Ausstiegsberatungsstelle. Und trotzdem haben in dem Jahr, in dem es uns jetzt gibt, 2 oder 3 Frauen schon den Ausstieg geschafft, seit sie bei uns sind. Das liegt irgendwie an der Gruppendynamik. Ich kann das nie genau beschreiben, aber scheinbar ist es hilfreich, jemanden auf Augenhöhe fragen zu können, wie hast du es gemacht? Funktioniert irgendwie. Ich habe keine Ahnung wie, aber ich finde es gut. Wir können also wirklich auch, wir können so ein Notgeld zahlen. Das haben wir auch schon gemacht. Wenn jemand jetzt akut bedroht ist, wieder in die Prostitution zurückzugehen, können wir Notgeld zahlen. Mehr ist uns leider nie möglich. Wir sind keine Beratungsstelle. Genau. Das mit dem geschützten Raum habe ich schon gesagt. Also bei uns gibt es auch natürlich, da alles auf Augenhöhe ist, auch keine Vorverurteilung. Das heißt, wofür wir in anderen Organisationen eventuell verurteilt werden, zum Beispiel wenn wir sagen, dass wir mit dem Gedanken spielen, wieder einzusteigen, aus verschiedenen Gründen, gerade kein Geld, Trauma nie verarbeitet, ein solides Leben fühlt sich komisch an, wird bei uns nie verurteilt, sondern also wird eher gefragt, was brauchst du? Und ich kenne es auch, diesen Wiedereinstiegsgedankenkreisel. Und dann drehst du eben noch eine Runde. Und danach kannst du aber wieder herkommen. Und weiß ich nicht. Ich war noch nie in einem Frauenhaus, aber ich habe gehört, es ist auch so, dass Frauen nochmal zurückgehen und dann wiederkommen und nochmal zurückgehen. Und unsere Geduld ist da nicht begrenzt. Und der dritte Punkt ist, dass wir gerne Frauen fit machen wollen, um zu sprechen, weil es mich auch ein bisschen ankotzt, über die Stimme sein zu müssen oder eine der sehr wenigen Stimmen, die sprechen. Ich finde, alle Frauen, die sprechen wollen, und das sind mehr, als wir denken sollen, auch sprechen können. Und dafür müssen die Bedingungen klar sein. Und es ist einerseits natürlich das Selbstbewusstsein, das Selbstbewusstseinsproblem, und die andere Seite ist natürlich, dass die Medien jetzt nicht so den sensibelsten Umgang mit uns haben. Ja? Das heißt, wir tauschen uns gegenseitig aus. Wie redet man mit Journalistinnen und Journalisten? Wie bleibt man anonym? Wie wahrt man seine Grenzen? Der Umgang mit dem Vorurteil überhaupt, also Medien sind auch voyeuristisch, auch Leute, denen wir auf Vorträgen begegnen, sind voyeuristisch. Man ist für die dann halt oft auch die Ex-Prostituierte und sonst nichts. Also ich habe das ja gestern schon mal erzählt, es ist so mein persönliches Horrorerlebnis. Dieses Vorurteil wirkt so stark, dass auch die Faktenlage nichts dran ändern kann. Ich habe mal 1,5 Stunden lang einen Vortrag gehalten und in der ersten Reihe saß eine Frau. Nach 1,5 Stunden kam die auf mich zu und meinte so, ja, Frau Mau, hallo, verstehen Sie mich? Verstehen Sie mich? Und dann hat sie angefangen, ganz langsam zu reden, als wäre ich irgendwie geistig zurückgeblieben. Und dann hat sie zu mir gesagt, ich fand es ganz toll, wie Sie gesprochen haben. In ganzen Sätzen und man hat sie gut verstanden. So, wow. Ich habe gerade 1,5 Stunden Statistiken und Forschungen zitiert und ich werde jetzt dafür gelobt, dass ich in ganzen Sätzen gesprochen habe. Das ist natürlich, ja, das ist diesem Bild von Prostituierten geschuldet. Ich finde nie, dass wir dagegen alleine vorgehen müssen. Ich finde, in der Gruppe geht das natürlich sehr viel besser, dann, wenn Frauen zu uns kommen und sprechen wollen, fragen wir sie, was brauchst du? Was brauchst du, um zu sprechen? Dann kann es zum Beispiel sein, also die Susan von uns hat schon auf Podien gesessen und sie wollte halt zum Beispiel eine Perücke. Dann kaufen wir ihr eine Perücke. Oder wenn sie sagt, ja, ich möchte nicht fotografiert werden, aber ich traue mich nicht, mit der Veranstalterin ein Fotoverbot durchzusetzen. Und dann mache ich das halt für sie. Oder in der Gruppe kann man sich auch besser wehren gegen so Einladungen, wo man nur als Alibi-Opfer hingesetzt wird. Also ich bekomme immer noch ganz oft so Einladungen, wo ich dann frage, was wollen Sie denn, dass ich tue? Und dann wird mir so gesagt, ja, also da sitzen dann die Expertinnen, also eine Psychologin und eine Sozialarbeiterin und ein Polizist. Und dann frage ich, ja, und was wollen Sie, dass ich tue? Und dann wird mir gesagt, na, das wäre schön, wenn Sie dann zustimmen dem, was die Expertinnen gesagt haben und dann noch so ein paar persönliche Erlebnisse aus Ihrem Leben. So, also man ist dann so, es fühlt sich so ein bisschen an wie Zirkus. So, man ist dafür da, für die gruseligen Momente, aber es wird einem nie zugetraut, dass man selber denken kann, selber analysieren kann und so weiter. Vor solchen Erlebnissen kann man sich auch in der Gruppe besser schützen. Dann wird dann eben gesagt, sowas machen wir nicht, ist unter unserem Niveau. Genau, und man kann sich da auch besser dagegen schützen, so rumgereicht zu werden oder auch skurrile Einladungen anzunehmen. Ist vor allem von komischen Männern, wir bekommen ziemlich viele E-Mails von komischen Männern, die uns retten und helfen wollen, und wenn wir mal Urlaub machen wollen, können wir gerne zu ihnen kommen. Also die irgendwie denken, Ex-Prostituierte sind beschädigtes Gut und man kann gut so sich an sie ranmachen, die haben ja sowieso keine Wahl mehr, also niemand will die haben, und dann müssen sie dankbar sein über jedes bisschen Zuwendung. Und die treten auch in Form von Veranstaltern und Sozialarbeitern bei uns auf. Kann man sich in der Gruppe immer besser warnen, ne? Wenn bei einer gerade das Selbsthilfe, also dieses System aussetzt, ob da gerade irgendwas nicht stimmt, dann kann es die andere. Genau, das sind eben unsere drei Gründe, warum es uns gibt. Unsere Ziele sind auch hier drin, also auf Deutsch und auf Englisch. Auch wenn wir nur im deutschsprachigen Raum sind, ist uns trotzdem wichtig, dass man uns, also einige unserer Texte werden auch gerade ins Englische übersetzt. Für uns ist eben wichtig, dass klar gemacht wird, dass nicht alles, was gegen Prostitution geht, auch gut ist. Nie alles, was gegen Prostitution geht, ist gut. Also zum Beispiel gibt es da so einen Fall, da hat eine Stadt gesagt, Prostitution ist frauenverachtend und sie wollen eine prostitutionsfreie Stadt. Das ist sehr ehrenwert. Aber was sie gemacht haben, ist dann eben die ganze Stadt zum Sperrbezirk zu machen. Das sieht von der soliden bürgerlichen Seite sieht das super aus. Wir haben keine Prostitution offiziell. Aber was ist mit den Frauen, die sich aus irgendwelchen Gründen trotzdem prostituieren müssen? Die werden dann eben von der Polizei aufgegriffen und bekommen Geldstrafen und Geldbußen, weil sie sich im Sperrbezirk prostituiert haben. Das ist nie der Sinn der Sache. So kann man ja nie gut aussteigen. Also ist uns für uns wichtig, klarzumachen, dass gegen Prostitution vorzugehen nicht dasselbe ist, wie gegen Prostituierte vorzugehen. Auch zum Thema Bordellrazzien haben wir schon eine Pressemitteilung rausgegeben, wo wir ganz deutlich gemacht haben, dass wir das für heuchlerisch halten, wenn ein Staat dafür sorgt, dass hier Männer Frauen kommerziell sexuell missbrauchen können und dann als Retter in Uniform in den Bordellen auftaucht, um Frauen festzunehmen. Wollen wir nie. Und auch mit dem nordischen Modell ist für uns nie getan. Wir wollen, dass es zu 110% umgesetzt wird. Nie so wie in Frankreich. Ich weiß, das gibt es erst seit 3 Jahren, aber ich habe eben vor einem halben Jahr mit jemandem von Cerro Macho gesprochen, wie die Lage ist. Und da haben sie gesagt, ja, die Freiheitsbestrafung läuft gut, aber das mit den Ausstiegsmöglichkeiten funktioniert nicht. Und dann hat er mir gesagt, dass für jede Frau, die dort aussteigen möchte, ein Budget von 50 Euro vorgesehen ist. Und ich weiß nicht, was ihr mit 50 Euro macht, aber ich knall mir davon einmal einen Kühlschrank voll und dann ist es weg. Also das nordische Modell besteht ja aus mehreren Säulen, wovon die freie Bestrafung nur eins ist. Ja? Und das andere sind Ausstiegsberatungsstellen, Aufklärung, Entkriminalisierung, die sind genauso wichtig. Und wir dürfen das nordische Modell nicht nur zu einem Teil durchsetzen. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre noch in der Prostitution und meine Freier wären kriminalisiert, das heißt, das ist ja nun mal für Frauen häufig die letzte Option, sich zu prostituieren. Ja? Die wird auch noch schwer gemacht, wird einem auch noch weggenommen, ohne dass andere Optionen hinzukommen und ohne dass man aussteigen darf. Dann ist es gemein, das ist in die Ecke treiben. Das ist nie okay. Gut, was tun wir? Wir veröffentlichen Texte zu allen möglichen Aspekten der Prostitution. Das ist super spannend. Wir haben zum Beispiel eine Juristin bei uns, die kann uns das aus einem bestimmten Blickwinkel betrachten. Wir haben andere studierte Frauen bei uns, die alle ihre bestimmte Sicht auf die Dinge haben. Und ich habe diese Homepage ins Leben gerufen, um es niedrigschwellig zu machen, weil das nämlich verhindert, dass jede Einzelne eine Homepage anmelden muss, wo sie ein Impressum angeben muss. Und bei uns denkt sich die Frau einfach irgendeinen Namen aus, Anna-Marie, und lässt raus, was sie auf dem Herzen hat, und es kann online gehen. Aber wir haben auch Frauen, die mittlerweile ihre eigenen Blogs gründen. Also zum Beispiel Antonia hat das gemacht, werde ich in den nächsten Tagen auf jeden Fall auch mal teilen über die Ella-Seite. Und es ist super so. Also je mehr wir sind, die sprechen, desto besser ist es. Wir geben Interviews und auch fürs Fernsehen. Also wir waren schon bei Kabel 1. Du warst in der Bundeswehrzeitung, was ich echt mega mutig fand. Wow. Weil du auch noch gesagt hast, dass Soldaten eine große Freiheitsgruppe stellen. Das war sehr mutig. Und ansonsten lebt das Netzwerk Ella eben von dem, was die Frauen draus machen. Also wer hat welche Ideen? Ja, du hast die Idee gehabt, zum Beispiel gestern zum Valentinstag an die unsere Frauenministerin zu schreiben. Oder kannst du ja dann auch noch erzählen, so Aktionen mit Kreide gemacht. Andere setzen sich auf Podien oder schreiben eben eher Texte. Genau, und wir sind Ansprechpartner für viele Leute. Also ich war auch schon bei der SPD, wir sind auch Ansprechpartnerinnen für die Politik. Aber auch zum Beispiel für Kunst. Also wir haben merkwürdigerweise auch viele Künstlerinnen, die bei uns anfragen, ob sie mit uns eine Filmsequenz machen können. Oder worüber ich mich neulich sehr gefreut habe, da war so ein Theater und die haben angefragt, weil sie angekotzt hat, wie in ihrem Theater Prostitution auf der Bühne immer dargestellt worden ist, und sie würden gerne mal mit uns sprechen, um das zu ändern. Nehmen wir das natürlich an, finden wir gut. Und wir arbeiten auch an Projekten mit. Also Manuela Schon hat ein Konzept gemacht zur Implementierung von Elementen des nordischen Modells auf kommunaler Ebene. Sozusagen die Graswurzelrevolution, wenn wir das nordische Modell von staatlicher Seite noch nicht verordnet bekommen haben, wie können wir es trotzdem in Kommunen umsetzen? Also zum Beispiel, indem Freier das Bußgeld kassieren, wenn sie im Sperrbezirk angetroffen werden und nie prostituierte Frauen. Und das ist mit durch unsere Hände gegangen, weil ihr das auch ganz wichtig war, dass prostituierte Frauen da mit was zu sagen haben. Genau, und daran haben wir mitgearbeitet. So, und übergebe dir das Wort.
Also ich bin die Sophie, ich bin 24 Jahre alt und ich komme sogar auch aus einer bayerischen Großstadt. Da bin ich geboren und aufgewachsen und jetzt vor 5 Jahren nach Frankfurt. Ich bin mit 14 in die Prostitution eingestiegen. Das hat übers Internet angefangen und dann, ja, am Anfang war das so nebenbei, neben der Schule, die ich da noch gemacht habe. Und mit 18 bin ich dann zum Escort gegangen und habe mein Leben so der Prostitution verschrieben. Ich war auch sehr pro Prostitution. Ich dachte, das wäre in Ordnung für mich. Und ich habe da auch nie verstanden, warum Frauen irgendwie das schlimm finden. Und ich war da halt völlig drin in diesem, ja, in diesem Dissoziativen, wo ich einfach meine Gefühle und alles von mir abgespalten habe, wo ich dachte, mir macht das alles nichts mehr aus. Und irgendwann hat sich das dann gedreht. Da habe ich dann gemerkt, dass ich sehr wohl Probleme habe und ich wollte auch immer wieder aussteigen. Ich war auch sehr drogenabhängig und dadurch habe ich diesen Ausstieg einfach sehr lange nicht geschafft. Also das war immer so ein Teufelskreis, das kennt man ja, das ist eine sehr typische Geschichte. Ich glaube, das brauche ich nicht weiter ausformulieren. Aber ja, durch, ich würde sagen, glückliche Umstände und Chancen hat sich das dann immer mehr ergeben, dass es irgendwie, dass die Phasen zwischen dem sich prostituieren und wo ich das dann eben nicht mehr gemacht habe, länger geworden sind und irgendwann habe ich es dann ganz geschafft. Ich bin dann auch wieder zur Schule gegangen. Ich hole jetzt gerade mein Abitur nach. Und am Anfang habe ich mich noch prostituiert, weil die Folgen des Lebens davor sehr, ja, schwerwiegend waren. Ich hatte oft Geldstrafen zu zahlen. Dann kam das Finanzamt auf mich zu, weil eine Chefin, die Druck ausgeübt hat, der ich irgendwie Geld geschuldet habe, weil ich gegen den Vertrag gekündigt habe. Also die hat mich da ein bisschen erpresst, die hat mich beim Finanzamt angezeigt und lauter solche Dinge. Da musste ich mich dann wieder prostituieren, wobei ich es dann aber geschafft habe. Und jetzt bin ich seit 2 Jahren ausgestiegen und kriegt mein Leben sehr gut auf die Reihe. Am Anfang habe ich vom nordischen Modell noch nichts gewusst. Also ich habe auch mich nicht so viel damit befasst, wie man Prostituierten helfen könnte. Ich habe mich gar nicht ausgekannt, bis ich durch die Facebook-Gruppe Frankfurter Bahnhofsviertel darauf gestoßen bin, dass es dieses nordische Modell gibt. Da gab es nämlich Diskussionen, wo Freier sich beteiligt haben, die sich sehr abfällig über Prostituierte und Prostitution geäußert haben. Das war unter aller Sau. Und da habe ich auch zum ersten Mal gemerkt, dass mich das doch irgendwie berührt, was Freier sagen und dass Freier frauenverachtend sind. Und weil vorher war das für mich irgendwie so, dass ich mich dem immer untergeordnet habe. Also ich habe immer versucht zu glauben, dass Freier, egal wie schlimm sie zu mir waren, mein Bestes wollen. Also ich habe da irgendwie so eine Illusion entwickelt, wo ich einfach so dachte, derjenige, der mich gerade bezahlt, wertet mich auf. Und ja, da habe ich irgendwie zum ersten Mal gemerkt, halt, das ist das komplette Gegenteil, das ist total schrecklich und das hat mich total berührt. Und da hat eben ja eine, die auch, ich glaube, an der Gründung beteiligt war, die Manuela Schön, die hat da dagegen geschrieben. Also die hat dann gesagt, nein, das ist nicht in Ordnung und wir kämpfen fürs nordische Modell, da gab es Ella noch gar nicht. Und ich habe die dann persönlich angeschrieben und gefragt, ja hier, was ist das nordische Modell? Man kann doch Prostitution nicht verbieten, dann passiert doch alles im Untergrund und dann ist gar keine Kontrolle mehr darüber und es passiert noch mehr Schlimmes. Und die hat mich dann so darüber aufgeklärt, ich habe mich ein bisschen belesen und ich fand das dann richtig gut, weil ich habe einfach das Gefühl, dieses nordische Modell gibt Frauen so, das bemächtigt Frauen einfach was zu tun, weil in der Prostitution ist es ja, also die SPD und die Grünen haben ja damals diese Gesetze 2002 dazu eingeführt, dass die Frau zum Rechtssubjekt wird und ihr Geld auch einklagen kann, wenn sie nicht bezahlt wird. Aber faktisch ist es ja so, dass das immer noch eine zivilrechtliche Sache ist und keine Frau zum Anwalt geht und dem Geld hinlegt und sagt, hier, der Freier hat mich nicht bezahlt. Vor allem ist das was, wie will man das beweisen? Und das nordische Modell erkennt das einfach als sexuelle Gewalt an, egal ob der Freier gezahlt hat oder nicht. Und die Frau kann dann hingehen und sagen, hier, ich rufe einfach die Polizei, wenn irgendwas nicht stimmt. Und das fand ich richtig gut. Und dann habe ich auch gleich gefragt, hier, ich will mich dafür einsetzen. Also ich habe wirklich gemerkt, irgendwie bei mir hat das so, ich wollte unbedingt was tun, weil ich irgendwie, dadurch, dass ich das selber dann angefangen habe zu erkennen und aufzuarbeiten und auch erstmal angefangen hat, über alles zu trauern und zu leiden, was mir eigentlich in meinem Leben passiert ist, weil ich habe das dann erst so alles realisiert, weil vorher habe ich überhaupt gar nicht das Ausmaß dieser ganzen Gewalt begriffen. Ich habe das alles für total normal gehalten und ich wollte dann einfach, dass es keiner anderen Frau mehr passiert oder dass ich zumindest irgendwie daran mitwirken kann, dieses Leid zu lindern. Ja, die hat mich dann auf Huschke verwiesen, die habe ich dann auch angeschrieben und ich glaube, dann hat es auch noch ein paar Monate gedauert und dann wurde Ella gegründet. Und ja, da war ich dann von Anfang an dabei. Am Anfang habe ich nur ins Forum geschrieben und ich glaube, ich habe auch immer wieder mal gefragt, was kann man tun? Das Erste, was ich dann gemacht habe, war einen Text zu schreiben bei den Störenfrieders. Da habe ich also jetzt nicht direkt über die Prostitution, aber auch über andere Bereiche, die mein Leben so betroffen haben, also so wie dieses Victim-Blaming in der Gesellschaft, dass man immer irgendwie schuldig ist, Frau zu sein, dass man internalisierten Selbsthass bekommt und solche Sachen und dass viele Frauen sich dann einfach gegen andere Frauen richten und versuchen, die besseren Männer zu werden oder sich eben mit ihrem Feind zu verbünden, weil sie sowieso nicht gegen ihn ankommen. Solche Sachen habe ich da geschrieben und dann ja, kamen immer mehr Aktionen. Ich habe einmal dann Das war in Augsburg, da habe ich Internationalen Tag gegen Prostitution mich mit so einem Banner hingestellt, wo Sexkauf ist Gewalt steht, vor verschiedene Laufhäuser und Bordelle. Habe das dann fotografiert und wir haben das auf der Ella Facebook-Seite hochgeladen. Und dann habe ich noch am selben Tag auf dem Rathausplatz mit Kreide gemalt, Sexkauf ist Gewalt und Fight Sexism, Fight Racism und so weiter.
Das finde ich übrigens extrem mutig, ne? Dazu hätte ich nie den Arsch in der Hose auf der Straße mit wildfremden Leuten zu diskutieren. Und ja, mir diese Scheiße erzählen. Also ich kann, dass du das...
Ich suche das, glaube ich, manchmal ein bisschen. Ich bin so ein bisschen passiv-aggressiv. Ich warte manchmal auf Menschen, die mich blöd anmachen. Damit ich, also ich glaube, das hilft mir wirklich beim Verarbeiten irgendwie, dass ich so früher, weil ich mich nie gewehrt habe, weil ich immer noch zugestimmt habe, wenn jemand irgendwie böse über Frauen geredet hat, dann habe ich noch böser geredet, weil ich irgendwie immer besser sein wollte als die anderen. Ich wollte mehr anerkannt werden und ja, du bist ja nicht so, du bist ja cool. Und jetzt bin ich aber so, dass wenn Menschen sowas sagen, dann haue ich auf den Tisch und dann sage ich nein. So ist das nicht. Das mache ich auch in meinem persönlichen Umfeld ganz viel. Ich oute mich jetzt nicht gerne, wobei ich aber vor kurzem in meiner Schule zwangsgeoutet wurde. Aber ich setze mich da auf jeden Fall ja in meinem persönlichen Umfeld auch ein und gebe mir diese Diskussionen. Und ja, was habe ich noch gemacht? Genau. Gestern diesen Brief an die Frauenministerin. Da habe ich auch gefordert, dass sie sich umgehend mit dem Leid der Prostituierten beschäftigt und dass wir das nordische Modell wollen. Ja, ein paar Texte habe ich noch für Ella geschrieben. Und ich habe auch vor, weiterhin mich einzusetzen. Ich habe mir für dieses Jahr auch vorgenommen, dass ich das zu einer Priorität mache, weil, also ich sehe das in meinem Leben irgendwie so, vielleicht ist das ein bisschen komisch, wenn ich das so sehe, aber ich denke, die ganzen Sachen, die passiert sind, mussten irgendwie passieren, damit, ja, weil von vornherein klar war, dass ich das irgendwie überleben werde und damit ich dann so die Leidenschaft und die Kraft habe, mich dagegen einzusetzen. Also ich sehe das irgendwie so, dass, ja, dass es einfach Menschen braucht, die selber da durchgegangen sind und die dann dagegen kämpfen und somit vielleicht anderen Frauen irgendwie Leid ersparen. Das muss nicht jeder teilen, wie ich das sehe, aber mir persönlich hilft diese Sichtweise irgendwie, weil ich dann sehe, dieses Leid war nicht umsonst und jetzt kann ich das Beste draus machen.
Darf ich dich kurz fragen, warum sagst du das so überzeugt? Es war klar, dass du das überlebst.
Wieso also das klar ist, war?
Warum sie so davon überzeugt ist, dass sie das überleben wird?
Also damals war ich nicht davon überzeugt. Ich war damals auch wirklich sehr suizidal. Ich habe wirklich oft versucht, mich umzubringen. Also es sind so viele Sachen einfach passiert, die ich nur durch ein Wunder habe überleben können, dass ich jetzt davon ausgehe, es musste, also es war einfach...
Wie soll ich, Schutzengel.
Ja. Also,
aber es war Glück.
Das kann sein, aber für mich ist es halt jetzt so, ich habe mir das so zurechtgelegt. Das ist ein Gedanke, der mir einfach hilft. Ja, das war's von meiner Seite.
Was ich jetzt als normale Frau, Mensch tun kann, um das Ganze zu unterstützen, also außer Spenden. Ich meine jetzt auch aktiv. Wie wollt ihr das schaffen, dass das auch in diese politische Ebene kommt? Also das habe ich jetzt mitgekriegt, eben Briefe an Minister und so weiter, Ministerinnen, Entschuldigung. Aber was könnte ich denn jetzt aktiv tun, damit es ja, vorwärts, damit es gehört wird, damit dann ein Forum entsteht, auch ein politisches Forum.
Ich glaube, Sexkauf.
Also, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr unsere Texte teilt. Heute, ich bin da so stolz, ich muss es jetzt sagen, heute hat Nina Hagen einen Text über Prostitution von mir geteilt. darüber freuen wir uns sehr. Also, wenn ihr unsere Texte teilt, weil das immer auch bedeutet Diskussion. Die ist nie immer schön. Aber danach könnt ihr auf Facebook erstmal eure Freundesliste bereinigen. Was wir nicht mehr tun müssen, ist, Fakten zu recherchieren und Quellen. Es gibt so viele gute Internetseiten mittlerweile. Ja, also es gibt Blogs von Aussteigerinnen, es gibt Webseiten über Freierforen, die unsichtbaren Männer zum Beispiel. Es gibt Abolition 2014, also es ist alles da, ihr müsst es nur teilen. Genau, und diskutieren und euren Politikerinnen und Politikern auf die Ketten gehen. Na, es ist ja auch nicht nur die Lobby, also am Ende ist die Lobby auch nicht unser Feind. Nee. Wir sind, Freier sind unser Feind. Die Politiker zum Beispiel, die Gesetze machen, und es machen nun mal eben noch immer mehr Männer als Frauen Gesetze, die haben genauso einen hohen Freieranteil wie der Stino-Mann dort draußen. Und dann müssen wir uns nie wundern, wenn wir das Modell noch nicht haben, so, ne? Ja, ich nehme Frauen da aber trotzdem ein Stück weit mehr noch aus der Verantwortung raus, weil sie es teilweise nicht wissen können. Oder weil sie in dem Bewusstsein handeln, das Beste für uns prostituierte Frauen zu wollen, aber eben einfach nie das Beste zu wissen. Das ist was anderes als das, wie Freier handeln. Die wissen nämlich genau, was da passiert und sorgen gerade deswegen dafür, dass es nicht in den Medien kommt, dass es nicht im Fernsehen darüber berichtet wird, dass nicht Gesetze erlassen werden, die uns helfen. Also das ist nochmal für mich eine andere Schuldfrage.
Das Problem ist, wenn man als Betroffene sagt, es war so schrecklich, es hat mir so sehr wehgetan, dann gibt es halt wieder Menschen, ja, bei dir, ja. Du kommst ja auch aus dysfunktionalen Verhältnissen, du bist ja auch traumatisiert. Das, also ich habe eine Freundin oder ich habe eine Kommilitonin, die macht das ganz selbstbestimmt und super und der würdest du dann die Arbeitsgrundlage wegnehmen. Das kommt so oft dann. Und das
der ist, Einzelfall.
Ja, genau. Ja. Genau, das ist ganz, ganz schlimm. Also das ist schwierig. Ich lese ein bisschen drüber und das soll wirklich in matriarchalen Kulturen anders gewesen sein. Da gab es ja auch diese Vielmännerei. Ich weiß jetzt nicht, wie man es besser ausdrücken kann. Und ich denke, das hat was mit dieser Rolle zu tun, die Männern zugeschrieben wird, dass sie der dominante Part sein müssen, dass sie mächtig sein müssen, die Frau unterdrücken müssen und so weiter. Also das ist ein Konstrukt, das ihnen vorgegeben wird. Und dadurch, dass es eben Frauen gibt, die Macht über sie haben, wie zum Beispiel Mütter, Erzieherinnen, Lehrerinnen und so weiter, fühlt sich der Mann in seiner Rolle bedroht. Und jetzt vor allem in dieser heutigen Zeit, wo die Frau immer mehr Rechte sich erkämpft, bekommt der Mann eine wahnsinnige Angst um seine Vorherrschaft. Und ich glaube, dass dieser Hass noch viel stärker wird, was wir auch an diesem Backlash mit diesen rechten Parteien gerade merken. Und sehr viele Freier sind ja auch AfD-Wähler oder aus konservativen Parteien. Also ich habe ganz viele aus AfD, CDU, FDP kennengelernt. Es gibt natürlich auch andere, aber so AfD, die stehen da auch richtig dazu. Und ich denke, dass so dieses Rollenbild, was erwartet wird, dieses Machtausüben in der Prostitution ganz besonders nochmal irgendwie ausgedrückt wird. Also, dass sie da halt das, was ihnen irgendwie so in ihrem Alltag, wo sie sich von ihrer Ehefrau angepumpt fühlen oder von irgendeiner Kollegin, die jetzt die Beförderung bekommen hat oder was auch immer, da drücken sie dann in der Prostitution richtig. So, nein, ich bin der Chef.
Sehr gut umschrieben.
Ich denke, dass Frauen für sich selber sprechen müssen. Und was ich erlebt habe in jeder gemischt geschlechtlichen Gruppe, in der ich politisch aktiv war, dass es den Bach runtergeht für Frauen politische Interessen, sobald Männer irgendwie in der Gruppe mit was zu tun haben. Also dann dürfen wir vielleicht noch am Anfang ein bisschen was sagen, aber das wird sich bald erledigt haben. Das ist meine Erfahrung. Das hat nichts damit zu tun, dass ich Männern abspreche, sie würden unter der Prostitution nicht leiden. Und ich bin garantiert die Erste, also wenn sich eine Gruppe von Strichern gründet, die auch dafür sind, dass Prostitution als sexuelle Gewalt anerkannt wird und die über ihre Realitäten aufklären, bin ich die Erste, die das teilt. Aber ich finde nie, dass die bei uns in der Gruppe was zu tun haben. Keine Männer und auch keine Transfrauen, nur Frauen, damit unsere Ziele nie verwässert werden. Wir brauchen auch keine Männer, um ernst genommen zu werden. Männer nehmen nur Männer ernst. Sie würden auch in unserer Gruppe nur die Männer ernst nehmen. Wir sind nur der Beifang. Das möchte ich so nie. Und ich glaube auch nie, dass Männer erst dann verstehen, dass Prostitution nicht die Selbstbestimmung der Frau ist, wenn sie merken, dass Männer sich auch prostituieren müssen. Denn es ist ja keine Frage von, dass Männer es aus irgendwelchen Gründen noch nie hätten verstehen können, weil wir noch nie das gute Argument geliefert haben, das für ihre Männerhirne kompatibel ist, sondern es ist ja, dass sie es nicht verstehen wollen. Ich bin Radikalfeministin und ich denke, dass es eben Sex gibt, das ist das körperliche Geschlecht, das sind die Geschlechtsmerkmale, mit denen wir geboren werden, und dass es Gender gibt, das sind die Zuschreibungen, die wir darauf haben. Also zum Beispiel, du hast eine Vagina, das bedeutet, du schminkst dich gerne, du magst rosa, du möchtest dich gerne um Menschen kümmern und du kannst keine Technik. Das ist Gender. Und das ist das, was wir ja abschaffen wollen, oder? Also das hat aber ja nichts damit zu tun, dass wir ein biologisches Geschlecht abschaffen wollen. Meinetwegen kann jeder so sein, wie er oder sie ist. Meinetwegen können auch Männer mit Röcken durch die Gegend laufen und Frauen können Truckerfahrerinnen werden. Das finde ich super. Ich finde nur halt, dass sie sich dafür nie körperlich verstümmeln lassen müssten. Ich finde, jeder ist so okay mit dem Körper, mit dem er geboren ist. Und sollte so sein dürfen, wie er ist. Und ich finde nie, dass wenn ein kleiner Junge zum Beispiel gern mit Barbies spielt, dass man ihm dann eben sagen muss, ja, du spielst mit Barbies, also musst du ja eine Frau sein, also müssen wir dir jetzt Hormone reindrücken, wir müssen dir den Pimmel abschneiden, wir müssen machen, dass die Brüste wachsen und eine höhere Stimme. Ich finde, das ist Verstümmelung. Deswegen finde ich, dass Transfrauen keine Frauen sind, sondern Männer. Und Männer haben in unserer Gruppe nichts zu suchen. Also ich erkenne durchaus an, dass viele Transpersonen in der Prostitution sind, weil sie diskriminiert werden. Aber nur weil sie diskriminiert werden, sind sie deswegen noch lange keine Frauen. Ich sehe aber, dass sie diskriminiert werden und ich sehe, dass ganz viele Transpersonen in der Prostitution sind und dass sie auch ermordet werden, also gerade zum Beispiel in Brasilien oder so, ne? Und diese Situation ist für sie nie schöner. Und ich würde auf jeden Fall auch unterstützen, wenn sie ein eigenes Netzwerk gründen, um sich zu empowern und ihre Forderungen deutlich zu machen. Zusammenarbeit, ja. Klar, ich möchte nur nie in der Gruppe. Weil ich eben weiß, dass wir dann bald nichts mehr zu sagen haben als Frauen.
Ja, der freie Wille, ich würde in Anführungszeichen setzen. Also ich kann von mir sprechen und so ist es auch bei ganz, ganz vielen, dass vorher schon sexuelle Gewalt im Leben passiert ist. Also ich bin als Kind missbraucht worden und das hat dazu geführt, dass ich immer wieder in Situationen kam, wo ich vergewaltigt wurde in meiner Jugend. Ich weiß nicht, das hat mit sexuellen Übergriffen, seit ich 11 war, angefangen. Mit 14 kam dann eine sehr brutale Vergewaltigung und kurz darauf habe ich angefangen, mich zu prostituieren. Ich habe den Zusammenhang überhaupt nicht erkannt erstmal. Aber das war einfach durch diese posttraumatische Belastungsstörung, die ich hatte. Also das Gehirn sucht ja nach Kohärenz, dass sich wiederholt, was man schon kennt. Und ich habe immer wieder Situationen aufgesucht, wo ich in Gefahr war, wo ich das auch gespürt habe. Ich bin jetzt in Gefahr, gleich irgendwie einen Übergriff zu erleben. Aber dann hat die Dissoziation eingesetzt und ich habe einfach nur noch wie auf Autopilot funktioniert. Also ich konnte mich dann nicht mehr wehren gegen die sexuelle Gewalt. Ich habe einfach nur mitgemacht, um zu überleben. Also das war einfach schon so einprogrammiert. Ich war darauf konditioniert, einfach dem Täter jetzt das zu geben, was er von mir möchte. Und so kam ich dann auch in die Prostitution, weil ich das halt einfach immer wieder wiederholt habe. In dieser Traumabelastung gibt es ja diesen Zwang der Retraumatisierung und Reinszenierung. Ich habe meine sexuelle Gewalt immer wieder reinszeniert. Ich habe das wirklich gesucht, also unterbewusst. Ich habe mich natürlich schon immer gefragt, wieso komme ich immer an solche brutalen Sadisten? Wieso passiert das mir? Wieso werden andere Frauen nicht vergewaltigt und ich irgendwie jedes Jahr, keine Ahnung wie oft? Aber das ist halt einfach typisch. Und das ist das eine, das ist bei sehr, sehr vielen Prostituierten so. Ich glaube, bei allen, die ich eigentlich kennengelernt habe, war das so, dass die irgendwann sowas erlebt haben. Und was meine Therapeutin mir auch gesagt hat über das Thema, war, dass es viele Frauen auch gibt, die keine Liebe von ihren Eltern bekommen haben, also Bindungstraumata haben, keine körperliche Liebe bekommen haben. Und die suchen sich dann durch promiskes Verhalten körperliche Liebe, also dass sie irgendwie da dann körperliche Nähe suchen und viele kommen dann so zur Prostitution. Wobei ich aber diesen Trauma-Aspekt schon irgendwie höherwertig schätzen würde.
Ist es ja auch so, dass nicht alles, wozu eine Frau ja sagt, automatisch freier Wille ist. Also wir betreiben ja politische Analyse. Und politische Analyse bedeutet eben auch zu gucken, unter welchen Umständen eine Entscheidung gefällt worden ist. Also es gibt nie nur, entweder ich werde mit der Pistole ins Bordell gezwungen oder ich sage dazu ja und dann muss es freiwillig sein und ich muss es wollen. Also niemand entscheidet im luftleeren Raum. Und wenn wir so analysieren, wie Frauen in die Prostitution gekommen sind, dann sehen wir immer dieselben Sachen. Also wir sehen, was du gerade angesprochen hast, sexuelle Gewaltvorerfahrung, entweder in der Kindheit oder Vergewaltigung später oder gerade einen brutalen Freund, der einen zur Prostitution anleitet. Wir sehen, dass es sehr vulnerable Frauen sind, die zum Beispiel in einer ökonomischen Notlage stecken. Und wir sehen, dass Frauen nie einfach aus der Kalten heraus sich für Prostitution entscheiden, sondern dass es meistens eben einen dritten Part gibt, der irgendwas mit Prostitution zu tun hat oder ihnen hilft, die Annoncen zu schalten oder den Weg ins Bordell zu finden. Das bedeutet, dieses Ja basiert auf bestimmten Umständen und uns geht es ja nie darum, das Ja der Frau zu ändern. Frauen sind perfekt in der Lage, für ihr eigenes Leben zu entscheiden, sondern uns geht es darum, die Umstände zu ändern, in denen Frauen diese Entscheidung treffen müssen, damit sie diese Entscheidung nicht mehr treffen müssen. Aber das kann eben nur passieren, wenn Prostitution als sexuelle Gewalt anerkannt wird. Wenn das nämlich nicht als sexuelle Gewalt anerkannt wird, brauchst du auch keine Präventivmaßnahmen. Dann sind wir nämlich bald so weit, dass jeder auf dem Arbeitsamt in den Puff vermittelt werden kann. Also es sind schon Frauen ins Bordell vermittelt worden. Nicht als Prostituierte, sondern an der Bar. Um dieses Bewusstsein zu schüren, brauchen wir die Anerkennung von Prostitution als sexueller Gewalt. Und als Teil der Gewalt gegen Frauen. Du hast recht, das hängt alles miteinander zusammen. Und zum Beispiel sollten Jugendämter auch über Prostitution was wissen, damit sie anders mit den missbrauchten Mädchen umgehen. Oder was ich sehr gerne hätte, wäre, dass das Arbeitsamt auch ein bisschen was über Prostitution weiß, damit sie nicht mehr so scheiße zu uns prostituierten Frauen sind. Momentan ist es beim Arbeitsamt halt so, dass wenn man im Bordell kündigt, man eine 3-monatige Sperre ist, weil man seinen Job freiwillig abgegeben hat. Und dass, wenn man sagt, dass man sich prostituiert hat und es jetzt nicht mehr machen kann, dass einem nicht geglaubt wird, dass man ausgestiegen ist, sondern dass sie einem unterstellen, dass man sich heimlich weiter prostituiert, was dazu führt, dass sie willkürlich irgendwelche Einnahmen herbeifantasieren und einem etwas auszahlen, was weit unter dem Existenzminimum ist. Was dazu führt, dass man sich weiter prostituieren muss, denn niemand kann unter dem Existenzminimum leben. Viele Behörden und viele Anlaufstellen müssen darüber informiert werden, aber das geht eben erst, wenn sie verstanden haben, dass Prostitution sexuelle Gewalt ist. Denn wenn Prostitution nichts Schlimmes ist, ist es auch nichts, wovor ich jemanden bewahren muss. Also das weltweite Durchschnittseinstiegsalter für Prostituierte liegt, glaube ich, 13.
Ja, und ich glaube, dass es in Deutschland jetzt nicht so krass ist. Aber es ist natürlich so, dass der Markt, also die Nachfrage sehr, sehr groß ist für nach so jungen Mädchen. Also das war, als ich so jung war, das war so krass irgendwie. Ich bin durch so Kinderchats im Internet dazu gekommen. Also da haben sich wirklich bewusst Pädophile angemeldet, sich als Jünger ausgegeben und dann Angebote an junge Mädchen gemacht. Und ich habe das dann auch, später habe ich das halt so vermarktet, als ich dann 18 war bei meiner Escort-Agentur, so junge 18, und oft waren die Töchter der Männer älter, als ich selbst war. Das ist total verrückt. Also für mich hat sich das angefühlt, als wäre sowieso jeder Mann irgendwo pädophil, als hätte jeder diese Tendenz. Ich hatte dann einen Bekannten, der war bei der AfD, mit dem habe ich mich darüber unterhalten und der hat gesagt, das ist doch völlig normal, dass der Mann pädophil ist. Das ist doch normal, dass die Männer junge Mädchen wollen, weil in dem Alter bildet man ja auch Pheromone und so weiter. Also das ist total absurd. Da sind dann wirklich so Menschen, die auf dieser biologischen Ebene irgendwie versuchen, Argumente dafür zu finden, dass das völlig normal sei. Und ich weiß nicht, was man da dagegen tun kann.
Also die Sache ist die, dass wenn man dem normalen Bürger oder der normalen Bürgerin, das Wort Zwangsprostitution entgegenschleudert, immer ein bestimmtes Bild reproduziert wird, nämlich das von einer minderjährigen südosteuropäischen Frau oder einem Mädchen, das im Heizungskeller angekettet ist und das Bordell nicht verlassen darf und jeden Tag geschlagen wird. Das findet so kaum statt. Dieses Bild von Zwangsprostitution hat ja eigentlich die Funktion, die Lage so darzustellen, dass es eigentlich gar keine Opfer gibt. Das ist wie bei Vergewaltigung. Alle, die sie fragen, werden immer sagen, Vergewaltigung ist ganz schlimm. Aber wenn es dann um den persönlichen Fall geht, dann ist plötzlich keine Frau mehr Opfer. Dann findet man immer irgendwas. Dann ist sie nachts durch den Park gegangen. Sie hat einen Minirock angehabt. Sie kannte den Mann doch. Warum ist sie mit ihm in die Wohnung gegangen? Dann ist Vergewaltigung nur noch, ich gehe am helllichten Tag durch den Stadtpark, werde von einem völlig Fremden hinters Gebüsch gezogen und brutalst vergewaltigt. Und genauso ist es mit Zwangsprostitution. Der Begriff Zwangsprostitution weckt eine bestimmte Assoziation, eine sehr enge Definition, wie Opfer zu sein haben. Und das bedeutet, dass alle anderen Frauen nicht mehr als Opfer wahrgenommen werden. Ich habe zum Beispiel in einem Freierforum mal was darüber gelesen, da ging es um ein Bordell. Da waren lauter Rumäninnen. Und die Freier wussten auch, dass die kein Telefon haben, dass sie die Pässe abgenommen bekommen haben und so weiter. Und dann hat irgendein Freier gesagt, ja, aber das ist eigentlich Zwangsprostitution, eigentlich ist scheiße, was wir hier machen. Und dann kamen alle auf ihn zu und haben gesagt, ja, das ist doch Quatsch, die Bordelltür steht Tag und Nacht offen. Und wenn es wirklich so schlimm wäre, könnten die doch einfach gehen. Also es wird immer irgendwas geben, wo uns Freiwilligkeit vorgeworfen werden wird, wenn wir nicht gerade mit der Pistole ins Zimmer zu dem Freier gezwungen werden. Und das ist eben nicht so oft der Fall. Deswegen bin ich zwiegespalten, was diese Zwangssache, also auch eine Zwangslage kann niemand, der irgendwie normal tickt, wird öffentlich sagen, nö, ich finde es gut, wenn Frauen, die sich nie prostituieren wollen, in der Prostitution bleiben müssen. Die Sache ist aber die, dass es politisch gesehen Quatsch ist, weil dass die Nachfrage nicht reduziert. Also wir können natürlich neben jedem Puff eine Ausstiegsberatungsstelle bauen. Da haben wir viel zu tun und schaffen viele Jobs. Das wird aber nie dazu führen, dass irgendwann der Strom der Opfer weniger wird. Im Gegenteil. Wir in Deutschland denken immer, das ist so weit weg und es ist idealistisch. Und ich war vorhin auch mit einem Journalisten unterwegs, der war sehr nett. Er hat gesagt, ja, ich muss ein bisschen gucken, wie ich das formuliere, deine Forderungen sind so radikal. Finde ich gar nie. Es gibt ja Länder, in denen diese Forderungen schon lange umgesetzt sind. In Schweden wird überhaupt nie mehr darüber diskutiert. Das steht überhaupt nie zur Debatte, dass Prostitution sexuelle Gewalt ist und dass Freier zur Verantwortung gezogen gehören und dass Frauen Ausstiegsberatungsstellen brauchen. Also das diskutieren wir hier in unserem sexistischen Deutschland. Andere Länder haben da schon lange einen anderen Blick drauf und bei denen ist das auch nie idealisiert und nach den Sternen greifen, sondern ganz konkrete Schritte, Prostitution, sexuelle Gewalt. Wenn Prostitution sexuelle Gewalt ist, dann müssen wir daraus die Konsequenzen ziehen und dann wird es umgesetzt. Ich verstehe immer nie so richtig, wieso das in Deutschland nie möglich ist.
Also ich denke, was von außen sehr schwierig ist, ist, dass selbst wenn eine Frau aussteigen möchte, diese Rückfallgefahr sehr hoch ist, nicht aufgrund der wirtschaftlichen Belastung, sondern aufgrund des psychischen. Weil wenn das Trauma dann hochkommt, wenn dieser Schmerz hochkommt, dann ist ja der Reflex, wieder zu dissoziieren, etwas zu tun, damit man in den dissoziativen Zustand verfällt. Also um das nicht mehr fühlen zu müssen, begibt man sich dann wieder in eine Situation, die zur Dissoziation führt, und das wäre dann halt vielleicht die Prostitution wieder, weil in dem Moment spaltet man ja dann wieder ab. Also daran bin ich sehr oft gescheitert, auch wenn ich keine wirtschaftlichen Probleme hatte, dass ich halt diesen Schmerz nicht ertragen habe und dann irgendwie wieder so dieses Ausgeschaltetsein haben musste. Also als Tipp könnte ich geben, dass man halt eine hohe Frustrationstoleranz hat und dass man auch halt einfach sieht, dass es eine Reise ist und keine Treppen nach oben. Also dass es halt wirklich auch diese Rückschläge geben kann, aber dass man wirklich so mit bedingungsloser Liebe irgendwie auffangend dasteht und sagt, hier ist nicht so schlimm und halt vielleicht auch aufklärt. Also ich glaube, ein gutes Fachwissen kann von Nutzen sein, wenn die Frau halt weiß, warum sie gerade sich so verhält, wie sie sich verhält. Also therapeutische Hilfe ist da, glaube ich, unglaublich wichtig. Und dass man halt zusammen mit der Frau reflektiert und sagt, hey, hier, wir sind da, du brauchst es nicht. Das könnte vielleicht helfen. Das ist natürlich kein Patentrezept, aber hast du vielleicht noch was?
Ja, hohe Frustrationstoleranz auf jeden Fall. Na, das Erste, das weißt du wahrscheinlich, sind die Behördengänge und die wirtschaftliche Situation. Dann, dass man immer wieder den Zwang hat, in die Prostitution zurückzugehen, weil das solide Leben einem unheimlich ist. Man ja auch denkt, dass man es nie verdient hat. Also wie bei jeder sexueller Gewalt empfindet man ja sehr viel Scham und Schuld. Also ich bin mittlerweile Doktorandin und trotzdem fühle ich mich, also ich habe ein Büro sogar am Institut und jeden Tag, wenn ich dort reingehe, fühle ich mich wie eine Hochstaplerin. Also ich habe das Gefühl, das nicht verdient zu haben. Irgendwas Komisches ist passiert, dass ich jetzt zufällig auf der Stelle der Doktorandin bin, aber ich habe es nie verdient und eines Tages kommt es raus und alle werden sehr enttäuscht von mir sein. Und ich habe mich auch die ganze Zeit während meines Studiums eben nie wie eine Studentin gefühlt, sondern na, wie eine Prostituierte, die an der Uni sitzt. Und es war auch mein Selbstverständnis so. Genau, und das kann eben dazu führen, dass man eben also denkt, dass man das auch nie besser verdient hat. Also das Selbstwertgefühl ist ja wirklich am Boden und sowas wieder aufzubauen, das dauert ewig. Und braucht auch viel, viel Hilfe. Also es fand ich schön, dass du jetzt gesagt hast, so diese bedingungslose Liebe immer wieder aufgefangen werden. Ja, würde ich unterschreiben wollen. Und das Dritte ist natürlich auch was, dass nie nur die Frau an sich arbeiten kann und muss, die aus der Prostitution kommt, an ihrem Ausstieg, sondern die Gesellschaft muss auch ein Stück mitmachen. Also ich rede jetzt mal nur von der Einstellung, ich rede jetzt nie von Ausstiegsberatungsstellen und so weiter. Was mich bei meinem Ausstieg zum Beispiel total irritiert hat, das war bei dir vielleicht auch so, war, dass mir die Gesellschaft die ganze Zeit vermittelt hat, dass Prostitution also entweder ziemlich cool und okay ist, also bei uns in der Stadt zum Beispiel sind riesengroße Plakate für die Bordelle und wenn man ein Taxi bestellt, dann ist es zu 75% ein Taxi mit Puffwerbung. Das ist gerade, wenn man frisch aus der Prostitution kommt, so voll dieses, ja, dann muss es ja an dir liegen, ne? Also irgendwas mit dir stimmt nie, mit Prostitution ist alles okay. Und man fühlt sich auch so hilflos, weil einem so unter die Nase gerieben wird, guck mal hier, das können wir mit dir machen und du hast nicht mal das Recht, dich zu beschweren. Das wird ja nie als Unrecht angesehen. Und auch die Beschämung. Also was ich total scheiße fand, war, dass ich nie drüber sprechen konnte, weil ich sonst stigmatisiert worden bin. Und wenn ich drüber gesprochen habe, und das ist auch heute oft noch so, wird von mir erwartet, dass ich mich dafür schäme. Also es wird richtig erwartet. Ich war neulich bei einer Veranstaltung und nach mir kam der Veranstalter auf die Bühne und hat gesagt, ja, vielen Dank, Frau Mau, dass Sie sich das getraut haben. Also das muss man ja jetzt auch mal anerkennen, dass Sie sich trotz Ihrer Vergangenheit hier hinstellen und das einfach so sagen, wenn wir uns das jetzt alle mal vorstellen, ah, da würden wir uns ja so schämen. Ich auch so. Nein, ich möchte mich dafür nicht schämen. Oder gestern, ich habe bei One Billion Rising gesprochen und da war es eine nette kleine Gruppe junger Männer. Und dann standen sie da und haben sich so ein bisschen dran aufgegalten. Als ich auf die Bühne gegangen bin und gesagt habe, dass ich eine prostituierte Frau bin, wurde es in der Ecke plötzlich sehr laut. Und es war extrem unangenehm für mich, dass ich das also nie sagen darf, was passiert ist, so dass man das so behalten muss als sein schmutziges kleines Geheimnis, weil man sonst beschämt wird. Also nie nur die Frau hat danach die Scherben dessen aufzufegen, was passiert ist, sondern die Gesellschaft muss wirklich auch ein Stück mitmachen. Die Situation, in die wir Frauen, die aussteigen, entlassen, ist unannehmbar. Also nie nur die Frau muss aus der Prostitution aussteigen, sondern auch die Gesellschaft muss aus der Prostitution aussteigen.
Das war die Sendung des KOFRA, des Kommunikationszentrums für Frauen zur Arbeits- und Lebenssituation, über das Netzwerk ELLA, für Frauen in- und ausgestiegen aus der Prostitution. Huschke Mau und Sophie berichteten über das Netzwerk ELLA. Danke fürs Zuhören. Wiederhören.